Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Und da sind wir wieder einmal an einem wunderbaren Herbsttag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich grüße dich, mein lieber Atze, den Ritter der einsamen Herzen.
Rittersport.
Den reifen Apfel am mürben Aste eines vom herbstlichen Sturm gebeutelten Obstbaumes. Ich grüße die Krone des alten Landes, den Ritter der neuen Welt. Ich grüße den Comedy-Titan, den Rittmeister der Erleuchtung, die Trockenhaube der Glückseligkeit. Atze Schröder am anderen Ende der diamantenen Standleitung der Telekom.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja. 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 Bist du noch da? Atze, bist du noch da? Oder ist meine ganze schöne Begrüßung wie im Nebel
verpufft? Ich höre dich jetzt.
Jetzt hörst du, du hast mich vorher aufgehört. Du lügst.
Natürlich. Du lügst. Ich fand das immer so schön, wenn so, Reporter aus dem Nahen Osten, Antonio Rados oder so, haben dann, du hast sie schon gesehen, sie haben da auch schon ihr über Nacht getipptes Manuskript vorgelesen.
Ja.
Und dann kam aber, so kurz vor Ende kam die Leitung erst zustande. Danke, Antonio Rados, in den Südsudan, alles Gute weiterhin und dass das Bügeleisen auf ewig heiß bleibe, mit dem sie ja immer kurz vor dem Interview ihre Bluse gebügelt hat.
Ja, super. Und das war ja auch
tolle
immer so,
Frau.
Ne? Irgendeiner stand dann vor irgendeiner Baracke mit so einem ernsten Blick, guckte weitschweifend noch durch die Gegend und der Tagesschau-Moderator fragte schon, ja, Horst Delavarre in Beirut, wie ist es aus? Wie steht es um die Kämpfe im Viertel, was wir gerade gesehen haben? Ist das aktuell? Und dann hörtest du so nachher, er antwortete nicht, schaute nur verwegen weiterhin. Oh, da ist eine Panne offensichtlich. Kann uns Horst Delavarre nicht hören?
Wir schalten später nochmal in den Libanon.
Und dann sagte der aber auch sowas wie, ja, ich kann Sie leider nicht verstehen. Nochmal als das, was man eh schon gesehen hat, wurde dann...
Ja, da gibt es auch so eine Sammlung bei YouTube von solchen Situationen. Großartig. Ne?
Die Leitung steht, nannte man das ja früher. Ne?
Die Leitung steht und das war gewiss nicht einfach. Heutzutage kannst du ja quasi mit dem iPhone 4 einen Spielfilm im Kongo drehen und den eine Stunde später schon online stellen.
Ja.
Aber damals war man froh, wenn man irgendeine Leitung stehen hatte.
Was mich als Kind zum Beispiel total fasziniert hat am Sportstudio, waren immer die Einwürfe der Regie.
Also jetzt gesagt, nicht am Sportstudio in Hamm, sondern am ZDF-Sportstudio.
Ja, im aktuellen Sportstudio, so. was ich mit meinem Vater dann ab und zu mal sehen durfte an einem Samstag.
Ja.
Und dann war man schon ganz aufgeregt und dann kam eben halt Harry Valerian in seinem gelben Pulli auf dem Bildschirm und sagte, grüß Gott, recht herzlich willkommen zum aktuellen Sportstudio. Wo sind wir? Wo sind wir? Da sind wir, prima.
Genau so.
Und dann sagt er, so, was machen wir als erstes? Wir machen Dennis. Tennis klang bei ihm auch immer so wie Dennis. Wir machen Dennis Wimbledon. Und dann hörst du auf einmal so von oben,
Harry, wir machen erst Fußball.
Ja, Regie, danke für den Hinweis.
Früher wurde noch offen.
Wir machen erstmal Fußball.
Genau
super.
So.
Aber nee, so fragen,
Harry, wir machen erst die Lottozahlen.
Oder die Lottozahlen wurden vorgezogen. Und danach, ey, da habe ich mir als Kind, wer weiß, was drunter vorgestellt, ne?
Ja.
Das war fast schon so ähnlich wie Houston, wir haben ein Problem.
Ja, die haben nur größer.
Genau.
Es ging um mehr.
Harry, machen jetzt die Lottozahlen.
Und dann haben wir mit Till und Obel doch diese ZDF-Talkshow gemacht und haben ausgerechnet das auch verarscht, diese Nummer. Und witzigerweise war damals der Regisseur Dieter Pröttl. Und der hat einmal auch oft genau diese Ansagen gemacht.
Der ist wirklich Dieter Pröttl?
Ja, ich glaube, der ist Dieter Pröttl.
Der klingt wie so ein ausgedachter Name für so einen so einen Schundroman.
Ja, oder von Stenkelfeld, ne?
Ja, also, ja, genau.
Am Önkelstieg begrüßen wir den Stenkelfelder Starregisseur Dieter Pröttl.
Ey, früher, wie oft die Regie gefragt wurde, ne?
Ja, Regie, was machen wir als nächstes? Harry, Mama, weiter mit Ken.
Oder wenn der völlig falsche Beitrag kam, ne? Dennis war angekündigt, aber dann kam irgendwie Diskuswurf oder so.
Ja, das sollte, aber das war, wie gesagt, da war ich als Kind schwer drüber beeindruckt. Also, das hat mich, wer meldet sich da um? Wo sitzt der und wieso kann der alles sehen? Und wieso zieht man jetzt die Lottozahlen vor? Herrlich, Harry Valeria, ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn geliebt.
Ah, großartige Nummer. Super, danke dir, Till. Ich habe natürlich deine Begrüßung von Anfang an gehört. Ich habe einen ungeeigneten Versuch und Vorstoß unternommen, um witzig zu sein. Nein. Aber dann möchte ich auch dich kurz begrüßen. Den Don Herzenswünsche aus Hamm. Ah, das jahrelange Beindubel Roger Moores. Der Testosterontanker auf großer Fahrt. Das urologische Wunder von der Unterlippe. Der gleiche untergleichen Captain E-Moll. König Midas der Bescheidenheit. Kein geringerer ist uns hier lebend als lebende Legende zugeschaltet, als Till Edward Hoheneder.
Dankeschön für diese wunderbare Begrüßung. Du hast natürlich Insiderwissen einfließen lassen.
Ja, ja.
Weil ich dir natürlich vorher, weil ich dir vorher gesteckt habe.
Genau.
Dass ich beim Urologen war, um meine jährliche Prostata-Vorsorge-Untersuchung durchführen zu lassen.
Ohne ins Detail zu gehen, wie ist die Lage?
Es war für beide sehr schön.
Ja, war Musik im Spiel?
Ich habe sie natürlich alle gebracht. Können wir nicht ein bisschen die Rollladen runterlassen? Können wir nicht ein bisschen Musik anmachen? Ich habe jeden dummen Witz gebracht, inklusive der Urologe hilft, vorbeugen musst du.
Ah Gott.
Und ich wurde aber belohnt. Ich habe ein Duplo, was ich vorher versteckt hatte.
Ja.
Nein.
Es sollte ein ganz besonderer Geburtstag werden. Yes, Törtchen.
Ich komme aus dem Geier nicht mehr raus. Nein, es war so. Jetzt mal ganz, lass es bitte ernsthaft werden. Es ist wirklich, Leute, Männer, geht zur Prostata-Vorsorgeuntersuchung jährlich. Bitte, geht dahin. Aber das ist ja so, diese Urologen, die verziehen ja auch keine Miene. Die kennen ja auch jeden Scheißspruch, ne?
Bist du mit dem befreundet?
Ja. Ich bin mit dem befreundet. Roland, er ist einfach auch mit allem, was er gehört. Das haben die alles gehört. Er sagte, du glaubst gar nicht, was hier passiert. Sagt er, die Leute kommen rein, reißen sich die Hose runter und beugen sich sofort.
Genau.
Ey, wirklich noch nie mal guten Tag gesagt. Er hängt die Hose schon auf den Knien. Ja. Ne? Und er wird dir einfach so ein verfilzter Milbenarsch entgegengestreckt.
Und das war nur der Postbote. Ja.
Ja, ja.
Ja, ach, Urologen sind ja auch die lustigsten unter den Ärzten und die kennen ja auch jeden harten Witz. Mein langjähriger Freund und auch Urologe, was die Sache nicht einfacher macht, erzählt dann ab und zu mal von irgendwelchen Kongressen oder von irgendwelchen Seminaren. Da geht es bei Urologen echt zur Sache, die reden nicht drumherum.
Ja, ja. Die Jungs kennen echt jeden Witz, die sind echt hart im Nehmen.
Ja.
Aber einmal im Jahr muss das nun mal sein, gell?
Aber jetzt mal was anderes. Hör mal, du hast in deiner Ankündigung der heutigen Folge gesagt, wunderbarer Novembertag. Boah. Ist das denn in Hamm so ganz anders heute als in Hamburg? Das ist ja,
also
wirklich ein dunkler Tag, es wird nicht hell.
Oh Gott, ja, das kenne ich. Und vor diesen Tagen fürchte ich mich auch, ganz ehrlich gesagt.
Ja.
Wir hatten hier in Hamm die letzten 2-3 Tage nachmittags wunderbare Sonnenstunden tatsächlich, wo es dann so 15 Grad waren.
Ja,
und
ja,
wo ich auch, wo ich dann einfach so mit so einer dicken Übergangsjacke sozusagen in der Sonne spazieren gegangen bin. Und da kann man dann schon jetzt langsam auch diese Wörter oder Sätze einflechten lassen, wie die Sonne hat meinem alten Körper sehr gut getan.
Aber kennst du so Leute, die quasi ab Ende August sagen, so, das war's mit dem Sommer?
Ja,
das kenn ich. Ich habe eine der Verwandtschaft.
Du spielst auf mich an.
Nee, ich habe einen Banker in der Verwandtschaft, aber so ein richtiger Banker, der auch alles scheiße findet, auch jeden Unternehmer und jede Unternehmung scheiße findet, was sehr unglücklich ist, weil er bei einer Großbank dafür zuständig ist, Unternehmenskredite zu vergeben. Der sagt meistens auch nicht guten Tag. Entweder sagt er, die Wirtschaft geht einen Bach runter zur Begrüßung, oder ab 15., 16. August sagt er, so, das war der Sommer. Ja. Ich könnte ihm eigentlich jedes Mal eine reinhauen und denke jetzt schon wieder, warum eigentlich nicht? Warum nicht?
Ja.
Hast du eigentlich so eine Lichttherapielampe für den Winter?
Was ist das?
Es gibt so Lampen, die so dem Sonnenlicht, also die so eine Wellenlänge haben, Lichtwellenlänge, was dem Sonnenlicht nicht unähnlich ist, und da reicht laut Krütze, was weiß ich, 20 Minuten täglich, und dann hat man schon wieder etwas bessere Laune.
Ach, ehrlich?
Und für Leute, also,
wir reden aber nicht vom Rotlicht, von diesem klassischen Rotlicht, was man früher hatte oder so.
Nee, das sind so spezielle helle Lampen für eine Lichttherapie. Und wenn ich weiß, dass du sowas nicht besitzt, ich sag's mal so, mit meiner Mutter, so kurz vor Weihnachten soll man ja gar nicht so viel fragen. Ne?
Ich verstehe jetzt gar nicht, wie du das meinst, aber ich will dann auch nicht mehr nachfragen.
Keine Ahnung. Ja. Ich kann nur so viel sagen, dein eh schon sehr hoher Testosteronspiegel wird eventuell dann ab 24. Dezember nochmal ansteigen.
Ja, das hört sich traumhaft an. Also so eine Lampe, ich kannte jetzt nur die Theorie, dass man dann auch ruhig mal, wenn man so ein bisschen trübsinnig wird im Herbst, auch sich mal unter Solarium legen soll.
Ja.
Ist da was dran?
Da ist was dran. Ja, das stimmt. Also ganz, ganz rudimentär gesprochen, die Säfte steigen. Aber eben auch der Testospiegel und der Mensch braucht Licht, wie jede Pflanze.
Ja.
Und wenn man sehr darunter leidet, also mache ich jetzt nicht, nur also besonders geil finde ich das auch nicht, wenn es so dunkel ist den ganzen Tag. Aber da soll wirklich so eine Lichttherapie helfen und so eine Lampe muss her. Das höre ich von hier aus schon.
Ja, ich meine, sicher, ich weiß schon, jetzt sagt der eine oder andere, ach komm, das ist doch schön, da muggelt man sich, zu Hause schön ein, lecker hier, macht sich gemütlich.
Ja, hat ja was, ne? Du hast davon erzählt, Hausmannskost und so weiter, da fiel mir auf, dass ich heute, nachdem ich unsere teure Le Creuset-Pfanne zerstört hatte, eine gusseiserne Pfanne, die auf keinen Fall gespült werden darf.
Ja.
Ne? Natürlich.
Ja, ich weiß.
Beherzt die Passivschicht runtergescheuert mit Spüli und Schwamm.
Am besten nur mit Akkupatz.
Ja, natürlich. Die ganze Nummer. Das teure Ding ist in den Wicken, da kannst du höchstens mal einen Haferschleim mit warm machen. Und war eben bei WMF, um für alles Geld, was ich noch hatte.
Kostet ja alles nichts. WMF, ey. Sicher. Da kauft man bei Bentley eine neue Pfanne sozusagen.
Ja, und ich bin jetzt für jeden Fall gerüstet und der Winter kann kommen und eben auch Hausmannskost, die schärfsten Braten, die dicksten Steaks. Ja, ich wollte einfach nur sagen, der Winter kann kommen, ich habe eine neue Pfanne. Aber kommen wir zu einem Haushaltsgerät und da werde ich dich jetzt vielleicht überraschen. Ich fuhr jetzt letztens von Aachen mit dem Zug gen Hamburg, die 5-Stunden-Strecke, und kam durch Düren und sehe aus dem Augenwinkel so einen Headshop, so wo Kifferzubehör verkauft wird und so. Und sehe wirklich 1 Meter groß, 3 Meter breit die Werbung für diesen Laden. Der Laden hieß Schillum. Kennst du noch das Wort Schillum?
Ja, ich kenne es, das Wort Schillum, aber ich habe es gefühlt. gefühlt 100.000 Jahre nicht mehr gehört.
Schillung ist ja eigentlich so aus Holz, wie so ein bisschen trichterförmig, zumindest konisch zulaufend.
Ja, genau. Oder auch aus Stein. Das kenne ich auch aus Stein. Stimmt, oder aus Ton. Ja. Ton geht auch.
Jetzt, wo du sagst. Im Gegensatz zur Pfeife, ne, ist es so einfach gerade, ja. Schillum.
Und Schillum, ey Gott, ey Schillum. Ich habe mir früher sozusagen, das ist ja langjährig verjährt sozusagen, habe ich mir mal aus einem Stutenkerl, ach Gott, ey, der
Schillum. Die Pfeife vom Stutenkerl.
Der heißt, glaube ich, in Süddeutschland ist das der Weckmann.
Der Weckenmann, Klausenmann, Gritti Benz, Dumbedai, Weckbobbe, Puma.
Genau, weißt du, wie
Bubbelei.
Ich darauf komme? Weil ich doch früher immer meine Heinz Sielmann, meine Tierfilmer-Parodie hatte.
Ja.
Und die Nummer habe ich gerne abgeschlossen mit diesem: Meine sehr verehrten Damen und Herren, schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Expedition ins Tierreich. Ich habe einen neuen Dokumentarfilm für Sie gedreht. Eine Dokumentation über ein transsexuelles Pferd, den Stutenkerl. Das war dann immer so der letzte Gag. So. Dankeschön, auf Wiedersehen. Und der Stutenkerl. Und jedes Mal in Nordrhein-Westfalen natürlich ein Brüller vor dem Herrn. Und die ersten Gigs damit so in Baden-Württemberg. Fassungsloses Gucken, entsetzte Gesichter. Keiner hatte eine Ahnung von irgendwas. Ja. Bis dann irgendeiner kam, der Schreiner, und meinte, das ist ja der Weckmann.
Der Weckmann.
Ja, okay. Natürlich einfach durchgezogen. Ne?
Ja. Also in manchen Gegenden gibt es das eben zu Nikolaus, in anderen zu St. Martin. Und im einen Fall stellt es eben den Nikolaus, St. Nikolaus da, in anderen Fall den St. Martin. Und das schwankt dann immer zwischen 11. November und St. Martinstag. Einige eben auch 6. Dezember Nikolaus. Ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall ist immer so eine Pfeife mit eingebacken. Ich glaube, das ist in allen Regionen so.
Genau, weil da war ja immer so eine billige Pfeife mit eingebacken, einfach so aus billigstem Ton.
Ja.
Und alle meine Kumpels hatten natürlich die feinst gearbeiteten Schillums, ne, mit Intarsien verziert.
Stimmt, das war was für Reiche. Reiche meint Jugendliche mit mehr als 40 Mark Taschengeld im Monat, ne?
Ja, genau. Absolut. Ich bin völlig deiner Meinung. Jetzt auch noch ein Schillum für teuer Geld kaufen, kam überhaupt nicht in Frage. Also habe ich immer diese Tonpfeife vom Stutenkerl genommen, hab die schön ausgespült. Meine Mutter immer nur: Was willst du denn mit der Pfeife? Und nur so, finde ich schön einfach so. Ne? Ist doch schön, ist doch schön. Ja. Und dann, jetzt wird's skurril, jetzt brauchtest du ja noch so ein Sieb da irgendwie, ne?
Ja, damit der Zeug nicht ganz durchrutscht, ne? Oder im
ganz
Mund
genau. Also habe ich irgendwann im Laufe der Jahre aus jedem Wasserhahn in unserer Wohnung
das Sieb rausgeschraubt.
Ja, den Strahlregler. Den Strahlregler rausgestorben. Oder wie man auch fachmännisch sagt, den Perlator rausgebaut.
Ja.
Und meine Mutter war natürlich dann irgendwann einmal fluchen. Ja, überall, wo man hier den Wasserhahn auftritt, überall spritzt es da jetzt nur raus. Was ist denn da los? Ja, Mama, was ist denn da los? Keine Ahnung.
Einfach mal das Sieb rausgeschraubt.
Und irgendwann hatte ich tatsächlich alle Siebe, alle Strahlregler durch.
Ja.
Und so habe ich mir immer mein eigenes Schillum gebastelt, was natürlich nie lange gehalten hat, weil irgendwann ist es natürlich auch im bedröhnten Schädel immer hingefallen. Und da war es natürlich auch ziemlich schnell kaputt.
Ja, für den Rest des Jahres, ne, da musstest du wieder warten, ne, bis wieder Nikolaus war oder St. Martinstag.
Ganz
und so, ne?
Genau.
Aber sag mal, wann hast du denn zum ersten Mal so bewusst den Druck des biologischen Auftrags? Wann schwappten zum ersten Mal die Hormone über die Bordwand des Körpers?
Oh, das.
Dass du gedacht hast, jetzt muss was passieren.
Das war, würde ich mal sagen, so 13, 14.
So früh schon?
Ja, 13, 14, weil da musste ich auf den Hund der Nachbarn unten drunter aufpassen.
Oh Gott.
Und musst du den irgendwie nochmal rausgeben oder was, Schüssel Wasser hinstellen und mal nachgucken.
Ja.
Und durch absoluten Zufall habe ich bei denen doch in der in der Nachttischschublade einen Playboy gefunden.
Ja.
Und habe den mir ganz interessiert durchgeblättert und habe gedacht, Donnerwetter.
Was für Interviews.
Ja. Ja, schöne Interviews. Und ich meine, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es ein Playboy war, wo Rachel Welch
Rachel.
Nicht Rachel, Rachel.
Ja.
Sie wurde ja geschrieben, Rachel Welch.
Ja.
Und sie war noch nicht mal nackt. Also es war so, sie hatte dann so, was weiß ich, so ein langes Hemd an und so, das war natürlich nass und so und aber sie war nicht komplett nackt und ich bin durchgedreht, weil ich fand die war, glaube ich, zu der Zeit auch in diesem Film hier mit Jean-Paul Belmondo, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall war die da so. Und ich fand die so toll. Ich fand die so
richtig. Ja, ich fand die früher auch, die hatte auch so ein Wahnsinnsgesicht. Weißt du eigentlich, wie alt Rackel heute ist?
Ich würde mal sagen 78, 79, ne?
Ja, 80 ist sie, ne? Die ist ja 80 geworden. Und, ja, das ist ja, sie hat ja auch immer so was Exotisches, weil ihr Vater war, glaube ich, Südamerikaner. Naja, ich kann die gut verstehen. Und dann hast du festgestellt, ui.
Und da habe ich festgestellt,
da ist was los in der unteren Körperhälfte.
Im Feinripp-Tempel passierte etwas, was in meinen Betrachten damals völlig außer Kontrolle war.
Was im Protokoll so nicht vorgesehen war.
Ja, wo ich dachte, Moment mal, was passiert hier? Sind hier magische Kräfte am Spiel? Was passiert hier gerade? Das hat mich doch sehr verwirrt.
Ja, und dann, aber wenn du 13, 14 warst und sagen wir mit 18...
Ja.
Gingst du jetzt ins Hauptrennen, sagen wir es mal so,
ja.
Dann hast du ja doch eine Leidenszeit auch hinter dir gehabt, ne?
Ja, das kann man so sagen. Und das war dann wirklich so, alle Mädchen, die ich gut fand, ich musste immer darauf setzen, dass irgendeine im besoffenen Kopf vielleicht mich mal abknutscht, wenn sie Stress mit ihrem Freund hatte.
Ey, kannst du dich denn noch daran erinnern, wie das im Sportunterricht war, wenn der Sportlehrer sagte so, wir machen zwei Mannschaften, Axel da, Uwe da, ihr sucht abwechselnd aus. Und dann saßen alle auf der Bank, dann gab es ja die zuerst, die Sportlichen, die wollten unbedingt, und dann zum Schluss hin wurde es demütigend, ne?
Ja, dann wurde es ja, aber nicht für mich, weil ich hatte ein ganz gutes Ballgefühl.
Ja.
Also ne, durchs Wasserball so.
Das macht ja deine späte sexuelle Erfahrung ja noch schlimmer, dass du ein gutes Ballgefühl hattest.
Ja. Ich hatte ein gutes Ballgefühl und beim Handball wurde ich gerne eher gewählt, weil ich brauchte ja gar keinen Sprungwurf zu können. Ich habe einfach so fest geworfen, dass sie den Kopf eingezogen haben.
Ja, und mit dem Gewicht, wenn da diese Masse mal anrollt, du warst ja wahrscheinlich auch schwer zu verteidigen, ne?
Richtig, ganz genau. Deswegen sagte mein Sportlehrer ja immer, Bauernhandball wäre das, was ich spielen würde. Wie gesagt, irgendwann hat es mal einer den Kopf nicht eingezogen und das hat er natürlich bitter bereut.
Ja.
Und beim Fußball, und du darfst nicht vergessen, ich hatte natürlich ein derartiges Schandmaul.
Ja.
Und war natürlich insofern trotz meiner Leibesfülle immer mit im Leadership sozusagen.
Im Inner Circle.
Dass sich keiner so richtig getraut hat, mich dabei zu übergehen.
Ja,
verstehst du?
Aber kennst du noch die, was weiß ich, mit der dicken Brille und dem Pflaster
ja,
drauf?
Ja, natürlich.
Oder so ein Beinkürzer, die man gar nicht dabei haben wollte, die auch wirklich zum Schluss gewählt wurde. Und was muss das demütigend für die gewesen sein?
Ja. kaum steht man oben auf einer Bühne, interessiert das, kannst du ein Bein nachziehen, kannst du Glasbausteinbrillen tragen? Kannst du eine Wanne haben? Geht immer was.
Ja,
oder?
Du siehst ja bei Melania Trump, die ist ja mit Sicherheit nicht mit Donald zusammen, weil er so ein attraktiver Mann ist, oder?
Höchst attraktiver Mann.
Die Sache, kaum war die Sache jetzt entschieden zugunsten von Biden, titelte die Bild-Zeitung schon, reicht sie jetzt die Scheidung ein? Ich würde sagen, ja.
Ich glaube, sie sind schon geschieden. Sie muss jetzt einfach nur noch die Beine stillhalten, bis sie ihn da in der Zwangsjacke raustragen.
Ne? Ja, wer sagt's ihm, ne? Wer sagt's ihm? Die, und man darf ja auch nicht vergessen, die Hälfte der Amerikaner hat Trump gewählt. Und auch bewusst gewählt haben wahrscheinlich. Und einige Republikaner scheren aus, aber es gibt auch viele Republikaner, die Trump den Rücken stärken. Und das, das verkennen wir immer, weil es, man kann es drehen und wenden, wie man will. Wir haben doch all die 4 Jahre auch eine tendenziöse Berichterstattung gehabt. Es wurden immer mehr die Fehler hervorgehoben. Oder kannst du dich an irgendeinen Erfolg von Trump erinnern, der hervorgehoben wurde?
Nein, doch, das hat man aber, was weiß ich, da waren ja immer wieder Leute, die gesagt haben, nee, dass er das und das gemacht hat oder dass er zum Beispiel die Europäer angemahnt hat, in die NATO einzuzahlen, in den Verteidigungshaushalt, das ist völlig richtig, die zahlen alle viel zu wenig und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der springende Punkt ist einfach dieses schamlose Lügen von Tag 1 an.
Ja.
Alternative Facts, das ist doch etwas, das hinterlässt mich wirklich ratlos.
Hast du den CNN-Nachrichtensprecher gesehen, der in seinem Kommentar anfing zu heulen?
Ich habe es nur gelesen. Hast du es gesehen?
Ja, ich habe es mir dann angesehen und das war wirklich beeindruckend, weil das war so persönlich und so ehrlich auch. Er selber ist schwarz. Und hat das eben auch thematisiert, hat gesagt, es ist aber, Teile von uns haben wirklich gelitten in dieser Zeit. Und ich kann meinem Sohn jetzt endlich wieder sagen, dass es sich lohnt, redlich zu sein, dass es sich lohnt, ehrlich zu sein, dass es sich lohnt, fürsorglich zu sein, an alle zu denken und so. Und das war eindrucksvoll.
So, da lass uns mal einsetzen. Und das ist es genau, was ich eben halt auch finde. Die Botschaft, die nach 4 Jahren Trump rübergekommen ist, ist einfach, Lügen lohnt sich.
Ja.
Einfach stumpf weiter lügen. Einfach das Gerechte nicht akzeptieren, sondern als alternative Fakten seine Lügen präsentieren, weiter lügen. Und das ist etwas, diese Botschaft, die hat mich immer am meisten...
Angewidert. Lass es mich mit deinen Worten sagen, angewidert.
Ja. Hast du das Interview von Herbert Grönemeyer im Spiegel gelesen?
Habe ich heute Morgen gelesen, ja.
Der eine Sonderabgabe fordert für Reiche zur Rettung der Kultur.
Ja, genau, es ging davon aus, dass eben in einem Kulturbetrieb 1 Million Solo-Selbstständige letztendlich unterwegs sind und der Kulturbetrieb über 100 Milliarden Umsatz macht und dass man eben jetzt auch mal solidarisch sein muss in dieser Branche.
Ja, und ich fand das interessant, weil so sehr ich diese Alarmstufe rot und ohne Kunst wird's still, diese Hashtags finde ich sehr, sehr wichtig und dass die auch von allen geteilt werden. Aber ich habe die ganze Zeit trotzdem immer gedacht, ja, machen wir uns nichts vor. In unserer Branche ist es leider auch so, dass wir alle sehr egoistische Einzelkämpfer sind.
Ja, die Branche hat ja auch dazu eingeladen, qua ihrer Funktion, dass es als Künstler natürlich einzigartig ist oder einzigartig sein soll, wenn du auf der Bühne stehst, ja.
Und ich habe das aber nie so laut gesagt, weil ich dachte, oh Gott, wenn du jetzt sowas sagst irgendwie, da kriegst du aber direkt gleich irgendwie einen Haufen Scheiße ins Gesicht geschmiert. Und dann sagt er in dem Interview genau das. Im Grunde sind wir Künstler gern alle Einzelkämpfer. Ne?
Ja.
Bei uns ist es eher ein Zeichen von Schwäche, wenn wir anfangen, nach dem Staat zu rufen. Und das Problem ist, sagt er, dass es so viele verschiedene Kulturbereiche gibt, die keinen gemeinsamen Sprecher haben. Allein bei uns in der Popbranche kriegst du nie alle unter einen Hut, weil wir so viele vielschichtige Egomanen sind.
Ja.
So stehen wir mit unserer Eitelkeit auf der Bühne. Das ist unser Beruf, das zeichnet uns aus. Das ist jetzt aber tückisch. Und das habe ich exakt auch gedacht. Das habe ich wirklich auch exakt gedacht. Wir kennen ja alle noch, weißt du noch, damals gab es doch irgendwie gegen rechts in Frankfurt so ein großes Rockkonzert.
Ja,
und
ja.
Hinter der Bühne ging es doch nur los. Na, vor dem spiele ich nicht. Was? Ich bin...
Ja, ja, ja.
Da will ich aber hinterher, da mache ich aber noch ein Lied mehr. Was? Da kommt doch der blöde Wecker. Nein, das geht nicht. Ne? Ich bin hier Headliner. Und es ist tatsächlich so, ich habe gedacht, warum haben wir Künstler eigentlich keine Gewerkschaft? Warum sprechen wir nicht mit einer Stimme? Weil, man muss auch kritisch sagen, weil normalerweise uns die anderen eigentlich scheißegal sind.
Ja.
Hauptsache ja. Unser Deal steht, Hauptsache unsere Halle ist voll.
Ja,
Hauptsache.
Ist eine sehr egoistische Branche gewesen wahrscheinlich wird es auch bleiben.
Und das sagt er ja, wir sind egoman, weil sonst würden wir ja nicht auf die Bühne gehen. Und jetzt ist es eben halt tückisch, dass wir uns meistens nur um uns so selber kreisen, wir Künstler. Ne?
Ja.
Und ich fand seinen Vorschlag eigentlich ganz gut, dass er eigentlich sagt, so, wir sind, was sagt er, wie viele Millionäre gibt es in 1,8 Millionen Millionäre in Deutschland?
Ja, die gibt es ja schon in Hamburg.
Ja, ich finde es sinnstiftend, aufklärend und solidarisch, wenn sie sich, diese Millionäre, zu einer zweimaligen Sonderzahlung von jeweils zwischen 50 und 150.000 Euro verpflichten könnten,
ja.
Für dieses und nächstes Jahr, dann stünden plötzlich mehrere Milliarden zur Verfügung. Auch das wäre schon mal ein Aufbruch aus der Starre.
Ja, gutes wäre ein gutes Zeichen und würde, glaube ich, nachhaltig auch mal wieder so Solidarität impulsieren auf jeden Fall.
Ja, und da habe ich noch gedacht, wow, ich finde auch, dass er recht hat. Jetzt kann ich natürlich ganz einfach sagen, du, weißt du was, ich bin ja gar kein Millionär,
ja.
Dann geht mich das ja auch gar nichts an. Dann kann ich auch jetzt einfach sagen, ja hier, Millionär, ey du, ne, hier zahl mal jetzt hier, mach mal hier und sowas.
Ich finde es nicht so abwegig, Das würde auf jeden Fall die Gesellschaft so ein bisschen wieder zusammenbringen.
Ich finde es aber gut, dass der Millionär Grönemeyer
ja,
selber das sagt.
Ja.
Ne? Denn ja. Ganz im Ernst, ich weiß es jetzt von dir, ich weiß es auch von mir und ich bin auch immer der Ansicht, man soll es ruhig sagen, damit man vielleicht auch die anderen unter Zuchtzwang setzt. Wir haben ja oft in Deutschland das Ding, tue Gutes, aber rede nicht darüber.
Ja, ja.
Ne? Und ich finde das eigentlich falsch. Ich finde, jeder, der Gutes tun sollte, sollte davon erzählen, damit er vielleicht einfach andere sozusagen damit in Zuchtzwang bringt,
ja.
Auch etwas Gutes zu tun. Ne? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel sage...
Ja, ja zumindest dazu anregt.
Genau, ich mache jedes Jahr ein Benefits-Konzert oder wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr das Geld hängt an den Bäumen unterstützt oder irgendwelche anderen Geschichten oder du hast jahrelang Madame Fogana mit Riesensummen unterstützt. Ne? Da kann man doch drüber sprechen, weil wenn wir das können und zwar jeder in seinem bescheidenen Rahmen, dann können das doch auch andere.
Ja, ja, das kann ja auch sehr inspirierend sein, wenn man mitkriegt, der und der macht was. Ja.
Aber ich finde es wichtig, dass jetzt eben halt mal einer von den ganz dicken, fetten,
ja.
Schwerreichen Künstlern einfach sagt, hier Leute, wie sieht's aus? Lasst uns doch mal hier so einen Fonds machen. Ich bin dabei.
Ja, ja, ja. Fand ich einfach auch eine gute Sache von Grönemeyer und habe eigentlich fast bei jedem Satz in diesem Interview genickt. Und deswegen, wir haben ja eine Zuschrift von Martina Kostro aus Hamburg.
Ja.
Da geht es auch um eine gute Sache.
Lies doch mal bitte vor. Ja, lies doch mal bitte
vor. Ich fange mal an, du kannst ja dann irgendwann übernehmen. Moin, lieber Atze und lieber Till. Ja, siehst du jetzt endlich mal Atze vorne. Moin, mein lieber, lieber, geistreicher, witziger Atze. Hallo, Till. Nee, steht da, Leute, steht wirklich lieber Atze und lieber Till. So, mein Freund Alex und ich sind große Fans eures Podcasts. Ihr macht das wirklich super, damit bin ich gemeint. Da wir selbst in Hamburg leben, finden wir Atze-Stories über das Madison. Ja, okay, gut, da bist du ja. Ja, es ist wirklich ein tolles Hotel, steht hier alles in Klammern und Restaurant, wo auch Hamburgerinnen gerne hingehen, über Eppendorf, den Hafen und Co., natürlich am allerbesten. Und wir sehen Klarsichthüllen neuerdings mit ganz anderen Augen. Okay.
Ja, Leute, nicht keine Oldtimer, keine Rolex-Uhren. Klarsichthüllen sind ja. Das neue Anlageobjekt.
Genau. Klarsichthüllen sind die neue Immobilie. Und wir bewundern immer wieder eure, beziehungsweise insbesondere Tills Musikwissen. Und genau das ist der Grund, warum wir euch heute schreiben. Wir betreiben seit vielen, vielen Jahren eine Agentur für Kultur- und Sportevents in Hamburger Westen und arbeiten seit mittlerweile 30 Jahren mit Kultur-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen im Großraum Hamburg sowie Norddeutschland zusammen. Zudem organisieren wir eigene Lauf-Events. Ihr wisst, es geht vielen Kultur- und Musikhäusern in diesem Jahr leider nicht gut. Dieser erneute Lockdown, heavy in unserer Branche, kann man hier leider nicht von Lockdown light sprechen, könnte für einige von uns das Ende bedeuten. Aus diesem Grund haben wir den Heldenlauf for You, also 4U, ins Leben gerufen. Eine virtuelle Laufserie, bei der sowohl sportliche als auch weniger sportliche Menschen Gutes tun und dabei Spaß haben können. Ein kurzer Rückblick für euch. Der erste Heldenlauf for You, Heldenbeine laufen für Straßenbeine, fand am 30. August 2020 statt und war ein toller und sehr hilfreicher Erfolg, denn wir konnten insgesamt 5.595, rund 6.000 Euro an die Caritas Hamburg übergeben, die das Krankenmobil, ambulante und medizinische Versorgung für Obdachlose in Hamburg, anbietet. Ein paar Fotos der Aktion findet ihr hier. www.heldenlaufforyou.de/Fotos. Also Heldenlauf, dann eine 4 und U, Heldenlauf for You, wie U2. heldenlaufforyou.de/Fotos.
Ja, und jetzt sage ich, am 20. Dezember 2020 gibt es wieder eine Aktion, Heldenbeine laufen für Bühnenbeine. Die Startgelder, die Spenden von 5 Euro von jeder Meldegebühr gehen an den Verein Rock City Hamburg e.V.
Genau.
Ja, ihr könnt euch ganz genau, wie das alles funktioniert, wo man sich anmelden kann, wie das dann mit den Spenden funktioniert, da könnt ihr euch informieren unter www.heldenlauf4u.de, also www.heldenlauf4u.de, informieren. Eine Aktion, klein, aber fein, und wir brauchen mehrere dieser Aktionen.
Ja, und Rock City Hamburg e.V., die kümmern sich um Hamburger Musikerinnen und Musiker und setzen sich für die ein und
genau,
unter anderem für einen unbürokratischen Soforthilfefonds für die lokale Musikszene. Ja, sehr interessant.
Und da haben wir es wieder. Es ist egal, es muss nicht immer eine 100.000 Euro Spende sein, die kann ja auch nicht jeder leisten. Alles, wenn alle nur irgendwie was machen, dann kommt doch am Ende vielleicht sogar was ganz Tolles dabei raus für die Gemeinschaft.
Ja, ja. Ja, das ist eine gute Aktion. Dann darf ich auch noch mal vielleicht von Cousine vom lieben Ron aus Bad Lippspringe, der hat uns geschrieben. Aber
sehr gerne.
Lieber Atze, lieber Till, in eurer Sendung vom 30. November fordert ihr Cousine auf, euch über Entscheidungen im Leben zu berichten, die man bereut. Als Beispiel führst du, Atze, die Mutter an, die es bereut, ihre Kinder erzogen zu haben, anstatt Kampfjet-Pilotin geworden zu sein. Könnt ihr euch eigentlich gar nicht vorstellen, dass die Managerin des DAX-Unternehmens es irgendwann bereut, Millionengeschäfte zu haben, anstatt ihre Kinder erzogen zu haben und dies stattdessen der Genie Chantal oder Kati in der Kita überlassen hat und dadurch eine unwiederholbare Zeit mit ihren Kindern verloren hat? Doch, Ron, kann ich mir sehr gut vorstellen. Darum ging es ja auch, das eine oder das andere zu bereuen. Ja?
Genau. Oder vielleicht gar kein Kind bekommen zu haben. Vielleicht bereuen das einige Frauen auch, aus welchem Grund auch immer sie sich dagegen entschieden haben.
Genau,
und
genau.
Vielleicht im Alter ist alles möglich. Und wichtig ist tatsächlich, ich finde es ganz toll, wir sammeln ja immer noch Zuschriften zu diesem Thema.
Ja.
Verpasste Lebenschancen. Es wäre ganz toll, wenn ihr uns schreiben würdet an mail@zärtliche-cousinen.de, zärtlich mit Ä. mail@zärtliche-cousinen.de. Schreibt uns. Wir würden uns wirklich freuen, wenn wir dazu mal genug Zuschriften für eine ganze Sendung zusammenbekommen würden. Das wäre, glaube ich, in der Adventszeit auch nochmal genau das Richtige, um über sowas zu reden. Sag mal.
Das wird eine Spezialsendung. Ja, finde ich gut.
Ja.
Gute Idee.
Ja, ja. Du, wir hatten ja immer auch diese ganzen Diskussionen um so die alten Künstler, die nicht mehr so richtig fit sind und ob man da noch hingehen soll.
So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's endgültig.
Und ich habe dich immer vehement verteidigt, du weißt das.
Hier geht's doch schon wieder.
Ich habe immer gesagt, jetzt lassen wir mal den Comedy-Opa in Ruhe.
Ja, ich habe heute übrigens eine sehr schöne Absage bekommen. Bevor du einsteigst in das Thema, darf ich die vielleicht mal vorweg schicken.
Ja, ich lausche ganz gebannt.
Haben wir die Zeit, mein lieber Herr? Bitte. Rishi, haben wir die Zeit?
Nein, Harry, wir nehmen uns die Zeit.
Okay, also ich war morgen früh mit Markus Lanz verabredet zum Frühstück und dann wollten wir so ein bisschen spazieren gehen und so ein bisschen austauschen, weil wir uns die ganze Zeit nicht gesehen haben. Jetzt hat Markus mir eben abgesagt und der Grund ist so klasse, weil er fliegt morgen früh, also heute Abend macht er noch eine Sendung, ich glaube die für Donnerstag, er fliegt morgen früh nach Washington und wird dann Barack Obama interviewen.
Aha.
Und da habe ich gedacht, ey, was ist das eine geile Nummer, ne? Wann kriegt man mal Gelegenheit, mit so einem Mann zu sprechen? Und das war so eine der schönsten Absagen dieses Jahr.
Ja, also das kann man hinnehmen. Für Barack Obama kann man schon mal versetzt werden, oder?
Ja, Markus schrieb dann noch launisch drunter, Barack freut sich wahrscheinlich zu sehr, als dass ich ihm absagen könnte.
Ja, Markus, ein guter Typ.
Guter Junge.
Auf jeden Fall. Guter Junge. Ja, wir hatten ja diese Diskussion mit ZZ Top oder die Stones, die Alten, dass man nochmal so viel dahin geht und du weißt ja, dass wir beide dann oft etwas buschikos gesagt haben, nee, ach komm, auch mal hier die neuen Sachen mehr hören.
Ja.
Und oder wir behalten die alten in guter Erinnerung.
Ja, ja.
Und wobei natürlich alles richtig ist, die alten nochmal zu würdigen oder sie in guter Erinnerung zu behalten, das ist ja beides okay. Das kann man ja beides gut machen. Ich habe nur einfach, mir ist eine alte Geschichte wieder eingefallen.
Ja.
Über Frank Sinatra, die ein langjähriger Kumpel von ihm erzählt hat, der mit ihm als Comedian auf Tour war.
Ja.
Und das war so ungefähr so 2-3 Jahre, bevor er sich, bevor er aufgehört hat mit dem Singen, waren sie auf Amerika-Tournee in so einer 20.000er-Halle und Frank, Publikum war gut drauf und Frank, auch schon relativ betagt, fängt seinen Auftritt an und hat einen guten Lauf. Erste Nummer, zweite Nummer, dritte Nummer, es rollt. Der alte Mann groovt, ist wunderbar drauf, alles läuft und vierte Nummer kommt, Orchester fängt an und er hat einen totalen Blackout. Weiß nicht, was Phase ist, findet den Text nicht, ist völlig von den Socken, wird auf der eine, von der einen zur anderen Minute zu so einem alten Mann. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Und sagt immer nur ins Mikro, I'm sorry. I'm sorry. Das Orchester saß im Graben, hat das gar nicht mitgekriegt.
Und war völlig verwirrt. Du hast mir das mal zugeschickt, ja.
Ja, und dann war verwirrt und wird dann irgendwann leiser. Es ist mucksmäuschen still. Die Musiker schnallen, dass er lost ist, wirklich lost. Und irgendwann hört man nur noch, I'm sorry. Ein alter Mann steht da und sagt, I'm sorry. Und in diese bleischwere Stille steht jemand aus dem oberen Rang auf im Publikum und brüllt einfach runter, It's okay, Frank! It's all right!
Ja.
Frank! It's okay! We love you, Frank! We love you, Frank! Und fängt an wie wild zu applaudieren. Fängt an wie wild ab zu, alle stehen auf, fangen an zu applaudieren. Sinatra tapert zur Bühnenseite und will schon gehen, dreht dann aber in letzter Minute nochmal um, kommt zurück, fängt die nächste Nummer an, Mac the Knife, und brettert diese Nummer volles Rohr durch, als ob er 19 wäre, und sagt dann noch zu dem Typen irgendwann, I love you too, pal. Thank you.
Super.
Und von da ab hat er noch mal 2 Jahre gesungen.
Ja, ja, du hast mir den Ausschnitt ja mal geschickt. Das ist ein wirklich ein Tipp. Den kannst du auch heute in die Shownotes mal packen als Link.
Ja.
Muss man gesehen haben. Ist echt einer Magic Moments im Showgeschäft.
Und das ist da, wo ich dann auch, da kippe ich dann auch wieder, wo ich dann wieder denke, ja, vielleicht muss man aber auch die alten.
Ja.
Also es ist gut, sich die vielleicht nicht hinzugehen und sich so in Erinnerung zu behalten. Genauso gut ist es aber auch, tatsächlich wohl an irgendeiner Stelle aufzustehen und sich einfach zu bedanken.
Ja,
und zu sagen, ja. Alter, es ist okay, wir wissen, dass du nicht mehr auf der Höhe deines Zenit bist.
Ja.
Aber wir sind trotzdem hier, weil wir dich lieben und weil wir es einfach nochmal mit dir erleben wollen. Schön, ne? Fand ich sehr schön.
Ja, richtig schönes Ding, ja. Aber schön, dass du es nochmal erzählst. Wirklich, Leute, schaut euch das mal an. Das ist herzzerreißend, großartig.
Und das, wie gesagt, und da wollte ich auch jetzt noch mal ein bisschen versöhnlich sein. Ne? Wer bei ZZ Top oder bei den Stones genau sowas noch empfindet oder deswegen dahin geht, es ist richtig so, ist alles in Ordnung. Genauso wie es in Ordnung ist zu sagen, nee, dann bleib ich jetzt mal lieber zu Hause.
Ist aber alles in Ordnung. Es ist auch in Ordnung, jetzt mal zwei Titel auf unsere Liste zu packen.
Ja, oh mein Gott, ey, wir haben uns schon wieder verloren. Aber mein Gott, war das heute ein anregendes, schönes Gespräch mit dir. Hervorragend. Ja,
und so lässig, ne? Ich habe von all dem, was ich hier auf dem Zettel stehen hatte, was ich besprechen wollte, nichts gebracht, aber umso interessanter war es. Ja.
Müssen wir beim nächsten Mal machen. Wir haben uns einfach treiben lassen.
Du bist ja sicher auch froh, wenn überhaupt mal einer mit dir spricht, ne?
Steht die Leitung noch? Ich habe das Letzte, was du gesagt hast, habe ich leider nicht verstanden.
Ja, dann habe ich aber jetzt hier eine wichtige Information.
Ja.
Ich verfüge über einen wunderschönen
Ich lasse es rausschneiden.
Da ist ja heute nicht viel, rauszuschneiden.
Verdammter. So. Wir richten jetzt bis Weihnachten eine Kasse ein.
Ja.
Und für jedes Mal, wenn du dieses Wort sagst, sind 20 Euro fällig.
Die Pimmelbimmel.
Genau. Ich habe von meinem jüngsten Sohn so eine Klingel von so einem Spiel. Da kann ich schön draufdrücken und
das ist gut.
So machen wir es. Das ist eine gute Idee, ne?
Sehr gut.
Dann komme ich jetzt raus. Ich fange an heute mit der Spotify-Liste. Ja,
fang an.
Und zwar, ich habe es eben im Radio gehört, als ich vom Urologen kam.
Natürlich kamst du vom Urologen, weil der urologische Herbstanfang war ja schon.
Genau. Und zwar nominiere ich heute China Girl von David Bowie.
Ah, geil. Gab's die wer hat's geschrieben?
Wie du ja sicherlich weißt, ist es von Iggy Pop.
Das wusste ich nicht, nein.
Ja, es ist von Iggy Pop eine Nummer, die...
Ich weiß nur, wer es produziert hat, ja.
Die zum ersten Mal auf The Idiot, ein Album von Iggy Pop aus dem Jahre, glaube ich, 1977, war. Und die, er hat es in Berlin geschrieben, als er mit Bowie zusammen in Schöneberg gewohnt hat, in der Hauptstraße 155.
Ja, ja.
Und erst hatten sie ja gemeinsam diese Wohnung und dann hat Iggy Pop ja immer Bowies Kühlschrank leer gefressen, wo seine ganzen KDW-Feinkostsachen drin war und dann musste er ins Hinterhaus umziehen.
Ja.
China Girl, Bowies Version von Let's Dance, natürlich produziert von Nile Rodgers, ist so federnd, federn kann ich sagen. Also der Omar Hakim an den Drums natürlich, wer sonst?
Wer sonst? Wir wüssten noch einen anderen, ne?
Ja, wir wüssten auch noch einen anderen.
Wie heißt er? Thompson?
Tony Thompson, der hat auch auf dem Album getrommelt, das ist richtig. Aber diese Nummer federt so. Und dann kommt diese My little China girl.
Ja, großartig.
You shouldn't mess with me. I ruin everything you are. But I give you television.
Ah, cool.
I'll give you Isles of Blue. I'll give you Manapal to rule the world. Ah, ich liebe diesen Song.
Liebe diesen Song. Bitte mach dir eine Notiz, wenn wir wieder auf die Bühne gehen, will ich das von dir hören.
Ja.
Ehrlich. Ey, das war gerade so geil. Oh Gott.
Visions of swastikas in my head. Oh, ich kann nicht. Ich liebe diesen Text.
Ja, super. Geil.
Aber diese Zeile, die hat mich immer. My little China girl, you shouldn't mess with me. I'll ruin everything you are. Ah, wie er das sagt, ne? Er ist so groß, Bowie, verdammt.
Naja, auf jeden Fall, weil wir haben die Geschichte schon mal erzählt. Ganz kurz, die waren auf Tour in Japan, Nile Rodgers, und haben Titel ihrer, sagen wir mal, Schützlinge, also der Sachen, die sie produziert haben, gespielt und haben China Girl gespielt.
Und alte Chick-Sachen vor allem.
Ja, und Bernie Edwards hatte immer schon so Aussetzer auf der Bühne und spielte bei China Girl fast nur noch jeden zweiten Ton. Und Nile Rodgers hat's gesungen und natürlich gespielt und hat sich gedacht, ich habe es im Interview mit ihm gelesen, hat gedacht, scheiße, so hätten wir es produzieren sollen. Also noch reduzierter, ne? Und ja, die Geschichte endete traurig, weil am selben Abend sein bester Kumpel und Bassist verstorben ist, ja.
Ja, im Hotelzimmer verstorben, und das waren wohl die ersten Herzaussetzer. Und die waren ja zeitlang wirklich nicht grün miteinander.
Ja.
Und gerade auf diesem Let's Dance Album, da gibt's eine Nummer, ich habe leider vergessen, welche Nummer es war, und da hat der anwesende Bassist es einfach nicht gecheckelt gekriegt, dass Nile Rodgers irgendwann so genervt war, dass er gesagt hat, pass mal auf, Junge, wenn ich jetzt Bernard Edwards anrufe, ne, der nagelt dir das Ding in 10 Minuten hier hin.
Ja, meine, ja.
Und so sind die beiden übrigens wieder zusammengekommen.
Ach, geil.
Weil er das dann wirklich gemacht hat. Er hat wirklich angerufen, hat gesagt, und da kam der dann natürlich und hat das, ja, aber auch Stevie Ray Vaughan, der da Gitarre spielt, und auch die anderen Musiker. Ja, es ist eine geile Nummer. Es gibt bedeutendere von Bowie, aber diese liebe ich ab und tief.
Ich möchte 10-mal genial drunter schreiben. Echt super, super Auswahl heute.
Ja, danke dir.
Ja, auf meiner Seite haben wir es mit einem jungen Sänger zu tun, mit einem 28-Jährigen, aber auch einem Briten aus London, Sam Smith.
Ja.
Der ja mit Anfang 20 dann von heute auf morgen bekannt wurde. Er ist sehr jung, also mit Anfang 20, hat ja Writing on the Wall, das war ein Bond-Song, und wurde damit nach vorne katapultiert. Und von Sam Smith habe ich heute Diamonds. Eine, ich will mal sagen, der ganz großen Stimmen, jungen neuen Stimmen.
Ja.
Nicht umsonst hat er gleich fürs erste Album 4 Grammys gewonnen. Ja, den habe ich heute für die Liste.
Ich mag ihn auch. Stay With Me, natürlich sein größter Hit. Gute Stimme, gut.
Weißt, wie ich auf den wieder aufmerksam wurde? Weil jetzt im aktuellen Spiegel, den du mir empfohlen hast, ein Interview mit ihm ist, weil er leidet sehr unter Zwangsstörungen. Und in dem Spiegel-Interview geht es darum, wie er damit dealt und ob für sein Songwriting, was er betreibt, eben eine Störung auch hilfreich ist und so. Ja, für euch alle, eben auch für dich, lest das Interview mal durch mit Sam Smith, sehr interessant.
Ja, werd ich auf jeden Fall machen, auch eine sehr gute Wahl. Damit bleibt nichts anderes übrig, als über eine sehr harmonische Folge den Mantel des harmonischen Schweigens
des Käses mit Käse zu
überwachen. Genau.
Ich habe mir für heute ein Mark Twain Zitat aufgeschrieben für den Schluss.
Ja.
Das passte mir so gut bei den rauen und dunklen Gedanken, die ich an diesem Tag hatte. Und zwar, Mark Twain hat gesagt, wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt.
Das gefällt mir sehr gut.
Oder?
Das ist sehr schön. Ja, damit lassen wir es stehen.
Ja.
Ich liebe dich, du Motherfucker.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.